Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal.
Hallo.
Ja, unsere Urlaubspause ist vorbei und deshalb haben wir uns gedacht, wagen wir uns nach längerer Zeit mal wieder, auch in Hinsicht des Releases eines bestimmten Videospiels, an einen Nicht-Horrorfilm ran. Denn wir reden heute in Episode 88 über Paul W.S. Andersons Videospieladaption Mortal Kombat aus dem Jahre 1995.
In each of us, there burns the fury of a warrior. In every generation, a few are chosen to prove it.
One of you three will decide the outcome of the tournament.
Three strangers will travel to the mystical realm of Outworld to defend our people against Shang Tsung.
You will die.
And his forces of darkness in an ancient tournament. One more victory.
Your soul is mine.
And our world
No! Is
theirs.
It has begun.
You can't run from me, Shang.
I don't need to run.
Liu Kang, Raiden, Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Sonya.
Combat begins.
Ja, Mortal Kombat, Pascal, ich weiß nicht, wie deine Videospielhistorie mit dieser Spielereihe aussieht. Rein jugendfreigabetechnisch dürfte sie nicht so umfangreich aussehen, wenn wir jetzt mal die letzten Jahre außer Acht lassen.
Ja, das hat aber dann tatsächlich nicht mich in meiner Jugend nicht davon abgehalten, es trotzdem zu spielen.
Richtig.
Das war die, mein Gott, ich habe ja auch schon in dem Sammelpodcast über die Spindel-Ära berichtet.
Darüber will ich nichts hören.
Ja, und aber vielleicht war es auch so ähnlich mit meiner PlayStation 1-Ära. Und entsprechend ist man dann da auch so an Spiele gekommen mit viel Blut und Mortal Kombat war eines von diesen. Und ja, ich fand's damals, ich war nie so richtig, also nicht so super gehuckt, weil ich damals dann eher so für Tekken zu begeistern war. Aber irgendwie so das Franchise an sich und die Figuren und die Ästhetik, da lief dann ja auch viel im Fernsehen und halt der Film, den wir heute besprechen, fand ich schon immer cool. Aber das Spiel an sich hat mich nicht so gereizt. Und die neuen Teile, ich habe den 10er gespielt.
Ja, ich bin ja tatsächlich riesengroßer Fighting Game Fan, also alles über Street Fighter, Dead or Alive, Tekken, irgendwelche japanischen Spiele, deren Namen ich nicht aussprechen kann, Mortal Kombat und so weiter und so fort. Und deswegen feiere ich auch das neue Spiel total ab und in dieser Hinsicht habe ich mir den Film nochmal angeguckt und dachte so, ach komm, das müssen wir jetzt einfach bringen im Podcast, weil der Film einfach so besprechenswert ist und wir haben das ja auch vor ein paar Monaten schon mal gesagt, dass wir natürlich ab und zu auch mal fremdgehen, was Genre angeht. Und wir haben ja auch mit Das Schweigen der Lämmer und Verblendung auch schon ein paar Sachen beigehabt, die da jetzt eh nicht so ganz reingepasst haben. Es ist natürlich jetzt kein ein Zufall, dass wir natürlich schon wieder über einen Paul W.S. Anderson-Film reden. vermutlich ich sag's mal schon mal provokant an dieser Stelle, sein bester Film. Aber das sehen scheinbar nicht alle Leute so, denn auf Letterboxd hat Mortal Kombat der Film 2,5 von 5 Sternenpunkten, wie auch immer. Und auf IMDb 5,8 von 10, das ist so alles so, ja, Durchschnitt eben, ja. Perfekter Durchschnitt, könnte man meinen. Wenn ihr euch den Film ansehen wollt, könnt ihr das gerne tun. Sowohl die Blu-ray als auch Video on Demand, als auch die DVD sind ab 16 Jahren uncut freigegeben. Und könnt ihr ganz normal euch überall bestellen, wo ihr euch auch sonst eure Filme bestellt. Ist eigentlich die Blu-ray, ist ganz gut. Für jetzt nicht jetzt hochglanzpolierten Film kann man sich das durchaus noch angucken. Aber was heißt hochglanzpoliert? Na, wohl 18 Millionen Budget, war das Mitte der 90er Jahre viel wenig. Ich würde mal sagen, für eine Videospielverfilmung war es vielleicht tatsächlich gar nicht so wenig. 18 Millionen, muss auch erstmal einer auf die Idee kommen, ne? Überhaupt, ja, Leute, Mortal Kombat, müssen wir einen Film draus machen. Ich weiß gar nicht, jetzt müsste eigentlich, das muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Das interessiert mich jetzt nämlich mal. Es gibt, ist ja nicht die einzige Fighting Game Adaption, die es gibt. Es wurde ja eigentlich mittlerweile alles verfilmt.
Denkst du jetzt an den Street Fighter Film aus der Zeit?
Ob der zuerst kam, der ist nämlich auch, der ist 94 tatsächlich, okay. Aber ja gut, da weiß man natürlich nicht, wann die Produktion begonnen hat. Ich hatte hier gelesen bei Mortal Kombat, dass man da schon Anfang der 90er schon relativ früh, als die ersten Mortal Kombat Spiele rauskamen, direkt drüber nachgedacht hat, da einen Film draus zu machen. Also das kann man dann immer schlecht sagen, wie lange dann schon irgendwelche Drehbücher existieren oder nicht. Aber ja, man muss trotzdem, erstmal muss ja irgendjemand auf die Idee kommen. Wahrscheinlich war es Mr. Boone, der Verantwortliche für diese Spielereihe, Ed Boone, der gesagt hat, ey Leute, macht mal was draus oder so. Aber vielleicht kam auch jemand bei Warner auf die Idee, ich weiß es nicht. Aber
ja, der Film hat, also beziehungsweise das Franchise hat ja auch dadurch, dass es in den USA so nochmal für den, ja nicht nur Popularität durch Qualität, sondern auch einfach durch Skandal erlangt hat. Das ist ja auch eines der Spiele, die dazu geführt hat, dass das ESRB eingeführt wurde in den USA. Und dadurch hat es halt natürlich auch noch mal so einen gewissen bösen, fiesen Beigeschmack. Und das ist dann, denke ich mal, auch noch so ein Grund, könnte ein Grund für Studio-Bosse sein, dass sie sagen, ja, schau mal, und wenn wir das jetzt aber so verpacken, dass das jetzt, und das war ja eine Vorausgabe, also eine Anweisung, dass der nicht R-rated wird, dann können wir damit ja vielleicht die Kids, die jetzt irgendwie an das Spiel nicht mehr rankommen, vielleicht ins Kino locken und die da dann für Mortal Kombat begeistern.
Das stimmt. Aber es hat ja auch scheinbar geklappt. Also 122 Millionen hat der Film eingespielt. Das ist also gemessen am Produktionsbudget wirklich eine ganze Menge. Das hatte ich tatsächlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber dann ist mir eingefallen, okay, sie haben noch eine Fortsetzung gedreht, also muss der erste Teil ja erfolgreich gewesen sein, aber dass es dann im Verhältnis zum Budget so viel war, nicht schlecht, muss ich sagen. Mhm. Aber ja auch nicht ohne Grund, muss man sagen. Pascal, Mortal Kombat der Film, worum geht's?
Eine jede Generation erlebt ihr eigenes Mortal Kombat Turnier. Doch dieses Mal steht viel mehr auf dem Spiel, denn Oberschurke Shang Tsung kann für die böse Outworld den 10. Sieg in Folge erringen und damit die Weltherrschaft an sich reißen und die ganze Menschheit zum Sklaven halten. Nur Schauspieler Johnny Cage, Soldatin Sonya Blade und Martial Arts Kämpfer Liu Kang können die finsteren Pläne noch verhindern, jedoch nur, wenn sie gewollt oder ungewollt am großen Turnier teilnehmen.
Ja, ist eigentlich, würde das auch schon reichen, um den Plot der Spiele irgendwie zu beschreiben. Also Fighting Game, wir haben es schon angesagt, es ist eine Adaption davon. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, dass sich Leute möglichst virtuos prügeln. Mhm. Und das Alleinstellungsmerkmal der Mortal Kombat Spiele ist eben, du hast es schon eingangs erwähnt, ist halt schon definitiv der Brutalitätswert. Die Spiele, gerade die ersten Teile, die waren qualitativ alle nie gut. Die waren alle größtenteils halt aufgrund der extremen Brutalität für Videospiele im Gespräch. Ja. Dass die Qualität gestiegen ist, ist eigentlich erst so ein bisschen mit der letzten Konsolengeneration eingeführt worden, als Mortal Kombat 9 auf der PS3 kam und dann jetzt hier Teil 10 und 11 für die aktuelle Generation. Vorher war es tatsächlich wirklich einfach hauptsächlich bekannt durch die Gewaltexzesse in den Spielen. Also können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir dann vergleichen, was davon im Film umgesetzt wurde. Ja, wir haben also wieder Paul W.S. Anderson hier am Regieposten. Wir hatten ihn im Event Horizon Podcast schon etwas angeschnitten. Also jemand, der sich mit Videospielverfilmung auskennt, der hat ja später großen Beitrag in Anführungszeichen zum, in Anführungszeichen, Gelingen der Resident Evil-Reihe beigetragen. Death Race hat er auch gemacht, Alien vs. Predator und den Katastrophenfilm Pompeii. Ja, ursprünglich wollte man ja hier einen ziemlich bekannten großen Cast auffahren. Der Donnergott sollte gespielt werden von John Connery. Man wollte Liu Kang von Brandon Lee gespielt haben und Jean-Claude Van Damme sollte als Johnny Cage mit dabei sein. Und es hätte natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst, da Johnny Cage halt eine Anlehnung an Jean-Claude Van Damme ist. Aber war da nicht so. Und das eigentlich Krasseste war tatsächlich, dass Cameron Diaz eigentlich schon im Cast war und sie sich kurz vor Drehbeginn verletzt hatte und dann nicht teilnehmen konnte. Aber eigentlich sollte sie Sonya Blade spielen. Das fand ich ziemlich krass. Gut, Cameron Diaz war 1995 noch kein großer Name. Aber so im Nachhinein wäre das mal wieder so ein Beitrag gewesen, bei dem sich die Schauspieler später gedacht hätten, ja, das ist mir eher unangenehm, dass ich da mitgemacht habe.
Ja.
Aber ja, so haben wir denn eine gänzlich andere Besetzung bekommen. Ich glaube, größter Name, da gibt es keine zwei Meinungen drüber, ist Christopher Lambert, oder es gibt ja zwei Sprechweisen, Christopher Lambert oder Christopher Lambert, der hauptsächlich bekannt geworden ist durch seine Hauptrolle in dem Film Highlander und ansonsten auch ein gern gesehener B-Movie-Darsteller ist, aber tatsächlich auch ein Zocker ist. Also ist ja schon mal nicht fehl am Platz hier.
Das stimmt. Das ist ich habe die Besetzung ist tatsächlich, man muss sich das halt mal im Kopf vorstellen, wie würde der Film aussehen, wenn halt wirklich Sean Connery, Cameron Diaz, Jean-Claude Van Damme und Brandon Lee irgendwie drin vorkommen würden? Das wäre halt, weiß ich nicht, das wäre extrem skurril, gerade so ein bisschen auch aufgrund der wie der Film halt natürlich jetzt auch aussieht. Ich weiß nicht, ich finde die Vorstellung sehr sehr amüsant, aber ja, ich bin aber auch, ich finde jetzt eigentlich so, der Film und der Cast sind jetzt, passen eigentlich jetzt so, wie es ist, sehr gut zusammen.
Ich finde, man sieht den Schauspielern halt auch an, dass sie Spaß hatten dabei. Also gerade Christopher Lambert, dem sieht man das halt an. Ich hatte auch noch gelesen, dass er das ursprünglich das Budget nur dafür gereicht hat, um mit ihm Close-Up-Aufnahmen zu machen, die dann auch in Hollywood gedreht werden sollten und gedreht wurden. Und er sollte dann gedoubelt werden in den Szenen, die in Thailand spielen und die halt so ein bisschen mehr nicht den Fokus auf sein Gesicht haben. Und er hat dann gesagt, nee, Leute, wenn schon, denn schon, dann richtig. Und hat dann auf eigene Kosten seine Teilnahme ermöglicht für den Rest des Films. Also er hat die Flugtickets selber bezahlt und hat dann gerade quasi für lau die anderen Szenen gespielt. Und hat dann irgendwie auch noch den ganzen Cast eingeladen zum Essen und sowas alles da. Also der hatte Bock drauf auf jeden Fall. Und das sieht man halt auch bei dem Film an. Ansonsten haben wir Robin Shu, der den Liu Kang spielt, und der hat es tatsächlich geschafft, auch im Street Fighter Film mitzuspielen, also in dem neueren, der noch schlechter ist als der ältere, und im Dead or Alive Film und ebenfalls auch bei Anderson in Death Race, also der hat es komplett durch, und auch der ewige Fiesling Cary Hiroyuki Tagawa hat tatsächlich Fighting Game Adaptionserfahrung, hat in Tekken 1 und 2 mitgespielt im Film. Das wäre ja auch nochmal was wert, aber die sind wirklich katastrophal. Ich weiß nicht, hast du die mal gesehen?
Die Tekken-Filme habe ich nicht gesehen.
Das ist halt so, und deswegen liebe ich halt diesen Mortal Kombat-Film, weil der ist halt, der lässt halt so vieles aus. Ne? Der lässt quasi diese so irgendwie Nebenplots größtenteils weg. Er hat keine Liebesgeschichte drin. Und er belässt es einfach bei diesem Turnier. Es geht um nichts anderes. Auch wenn keiner die Regeln des Turniers versteht. Also ich habe sie zumindest nicht verstanden, warum da wer gegen wen kämpft und warum auch immer. Aber der hat das gemacht, aber die anderen Filme machen es eben nicht. Street Fighter, was hat der denn gemacht? Das hat mit Turnier überhaupt nichts zu tun. Das sind irgendwelche UN-Boote. Jean-Claude Van Damme arbeitet bei der UN oder was weiß ich, bei dem Blauhelm und irgendwelche bösen Verschwörungen mit komischen Sachen, bei Tekken auch. Das ist dann auch irgendwie, die fangen an zu kämpfen, es gibt zwei Kämpfe und dann wird auf einmal ein Action-Thriller draus, wo nur noch geballert wird. So, war ich auch nicht verstanden. Dead or Alive, genau dasselbe. Deswegen mag ich diesen Mortal Kombat-Film, weil er halt seinen Fokus wirklich auf diesem Turnier behält. Ne? Und das ist echt gelungen, ja.
Ja, absolut. Das stimmt, das ist tatsächlich das ist halt wirklich für Videospielverfilmungen, und eigentlich sollte man sich wundern, warum es so selten ist.
Ja.
Aber es ist tatsächlich sehr selten, dass es mal eine Videospielverfilmung schafft. Ja, auch so eine dankbare Vorlage, weil ich meine, ein Kampfturnier ist jetzt ja gar nicht so unfassbar blöd für einen Blockbuster-Film. Ist eigentlich eine gute Idee. Und in den meisten Kampfspielen geht es um irgendeine Art und Form von Turnieren.
Ja.
Dass das nicht öfter mal so konkret umgesetzt wurde, eigentlich ein bisschen verwunderlich. Ich finde noch beim Cast, ich weiß nicht, ob du gerade noch weitermachen wolltest, das ist mir eben auch jetzt erst
ich glaube, das, was ich sagen wollte, erzählst du jetzt den Hörern, also gerne.
Ah, okay. Ist mir erst im Zuge der Recherche aufgefallen. Wir hatten ja erst in der letzten Folge auch Bridget Wilson als Schwester von Sir Michael Geller in I Know What You Did Last Summer. Und hier spielt sie dann jetzt anstelle von Cameron Diaz die Sonya Blade.
Ja. Tatsächlich, ja, hat mich auch gewundert. Also der Cast ist eigentlich wirklich sehr interessant, also sehr interessante Leute bei. Ja, und ich hatte schon gesagt, der Film hat 122 Millionen Dollar eingespielt. Der war wirklich 3 Wochen lang auf Platz 1 am US-Box-Office. Muss man sich mal vorstellen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Aber nee, ich glaube, der Film war, ja, ich meine, ich finde ihn auch heute noch cool, aber ich glaube, der muss auch damals ziemlich cool gewirkt haben. Ja, steigen wir ein in den Film. Ich meine, fantastischer kann ein Film eigentlich gar nicht beginnen, als dieser Film mit seinen Opening Credits und dann mit diesem, ja, wirklich weltberühmten Mortal Kombat Theme. Ich meine, wie geil kann ein Film starten, bitte, ne? Also dieser Eurodance Techno Track, der ist einfach so fantastisch, den kannst du wirklich auf jedes Bildmaterial der Welt setzen. Es funktioniert immer. Also das ist natürlich total plumper Techno, aber der ist so fantastisch genial und so, das ist auch mal wieder Kult. Hier ist es erlaubt, aber großartig. Und wenn der Film beginnt auch noch damit, also besser geht's gar nicht.
Nee, ich bin auch sicher, dass das bestimmt, weiß ich nicht, 50, ach, keine Ahnung, aber ein Großteil des Erfolgs hat mit Sicherheit auch die Musik einfach ausgemacht.
Soundtrack ist nach 2 Wochen Platin gegangen in den USA.
Ja, das ist verrückt. Das ist aber.
Das musstest du lachen. Wir haben durch Zufall irgendeine Sendung im Fernsehen gesehen, in der es um Musik ging und da war Angelo Kelly von der Kelly Family da und dort haben sie gesagt, ja, und Angelo, du hast jetzt irgendwie nach 5 Monaten können wir dir jetzt eine Goldschallplatte verteilen, so, und das haben sie groß gefeiert und ich denke so, alter Leute, Mortal Kombat Soundtrack nur 2 Wochen Platin, da brauchen die mir nicht mit 5 Monaten Gold ankommen. Ja, und in den 90ern Platin zu kriegen, da musste man, glaube ich, das 100-fache verkaufen von heute.
Ja. Ja, es ist, der Song war, ja, es ist wirklich cool. Also selbst noch in den frühen 2000ern, als ich so in meiner spätpubertierenden Teenagerphase war, auf den Feiern, auf denen man dann war, das war dann, wie wenn es zu der Zeit halt irgendwie immer dreimal System of a Down in der Playlist war, weil das halt angesagt war, war aber auch immer noch das Mortal Kombat Theme da, wenn
ich
so ein paar.
Da kriegst du auch jeden. Ich glaube, da rasten alle sofort drauf aus, wenn es schon nur, da reicht schon der Gong, der kommt.
Ja, und dann die Zockerfans, wenn sie dann noch da die Figuren runter beten dürfen, das ist schon cool.
Definitiv. Also es kann von hier aus eigentlich nur bergab gehen mit dem Film, aber tut's natürlich nicht. Wir sehen Chang Tsung, der Abgesandte der Outworld, im Kampf mit Chan. Chan ist der jüngere Bruder unseres Hauptcharakters Liu Kang, den wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennen. Wir sehen nur, wie dieser bösartige Chang Tsung eben diesen Chan brutal umbringt. Und dann bekommen wir eine Sequenz, ja, so ein bisschen montageartig fast aufgebaut, in der wir sehen, wie unsere Hauptprotagonisten zu diesem Turnier kommen. Also wir haben dort Liu Kang, also der Bruder des Verstorbenen. Wir merken relativ früh im Film, dass irgendwie alles Wichtige oder die Entscheidung oder die Lösung dieses Problems, was sich dort aufbaut, in Form dieses Turniers auf seinen Schultern liegt. Und er will natürlich seinen Bruder rächen. Und dann haben wir Sonya Blade, die, ja, ich weiß nicht, also sie ist irgendwie Teil einer Spezialeinheit, ob sie jetzt Polizistin ist oder irgendwie, ich kann mir so vorstellen, dass sie sowas wie heißt es in Deutschland, SEK oder sowas, sowas.
Ja, irgendwie. Irgendein Spezialeinsatzkommando, ja. Aber es ist auch gehüpft wie gesprungen, scheißegal. Ja,
auf jeden Fall infiltriert sie mit ihren Kollegen ein Metal-Konzert, um Kano, auch eine Figur aus dem Spiel, ein Fiesling, den Mörder ihres Bruders zu finden und zur Strecke zu bringen. Und dann haben wir noch Johnny Cage, ein schauspielender Martial Artist, der ja in der Öffentlichkeit nicht so richtig ernst genommen wird, von dem die Leute behaupten, ja, er macht doch alle seine Sachen gar nicht selbst und so weiter. Und das mag er natürlich überhaupt nicht. Und es ist auch genial, wie er vorgestellt wird. Du denkst jetzt erst, oh, was für ein cooler, na gut, ob man das gedacht hat, was für ein cooler Typ, das vielleicht eher nicht. Was für ein Typ, hat man gedacht, und wie er dort in diese Lagerhalle kommt und erstmal die Leute zur Strecke bringt und auch seine One-Liner immer so, let's dance und sowas, also fantastisch, richtig großartig. Auch irgendwie einfach auch eine Stärke des Films, dass er die Figuren, also dass er das halt auch nicht so komplett ernst nimmt. Ne? Also der hat viel Zeit, nimmt auch in Anspruch, um wirklich ein paar gute Sprüche loszulassen, wie wir so vom 80s-Action-Kino kennen, um mal ein paar Gags und ein paar lockere Sachen reinzubringen und so weiter. Also man merkt hier einfach, dass hier nicht bitterböse oder brutal ernst versucht wurde, hier einen hochwertigen Film zu drehen. Weil das denke ich mir zum Beispiel, wenn man sich den Super Mario Brothers Film anguckt, da ist zum Beispiel das komplett schief gegangen. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sie das ernst gemeint haben. Aber ich glaube, sie haben es sehr ernst gemeint, weil ansonsten sind da halt einige Designentscheidungen bei der Adaption. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die sonst zustande gekommen sind. Ne? Also,
Da merkst du aber auch einfach, finde ich, am Film die katastrophale Produktion und die Tatsache, dass halt sich da niemand verstanden hat und viele auch einfach keinen Spaß daran hatten. Und ich weiß es jetzt hier ehrlich gesagt nicht, aber ich könnte mir hier halt sehr viel besser vorstellen, dass das eine ziemlich coole Produktion gewesen sein muss, weil ich finde halt auch, wie du gesagt hast, ich meine, ich mag den Film auch, das kann ich schon mal sagen. Da gibt es auch einige Kritikpunkte, dazu werden wir auch noch kommen. Aber was der Film halt, womit sich der Film halt wenig Angriffsfläche verschafft, ist halt, finde ich, genau diese Tatsache, dass er genau diesen richtigen, und das hat Paul W.S. Anderson meiner Meinung nach später nicht mehr so oft hinbekommen, genau den richtigen Punkt zwischen ernst, humorvoll und fast schon so ein bisschen, ja, wir wissen, das ist hier alles ein bisschen drüber, ein bisschen albern, aber wir haben doch auch irgendwie ein bisschen Bock drauf, oder? Und
ja.
Genau da, das schafft der Film wirklich sehr gut. Und dann kann man halt, kann ich zumindest, das kann ich schon mal sagen, einige Schwachstellen auch wesentlich besser halt irgendwie ja, ignorieren oder vergessen.
Ja, komplett. Man sieht irgendwie, man hat das Gefühl, wie gesagt, wir wissen es nicht genau, obwohl schon, wenn man so ein bisschen sich so ein bisschen reinliest in das Making-of, ich habe auch ein bisschen dazu mir was angeguckt, da sieht man schon, dass die Leute Bock drauf hatten. Und wenn die Leute Bock drauf haben, dann geht das automatisch auf den Zuschauer über, also in vielen Fällen. Und das ist hier definitiv der Fall. Ich fand es doch ganz witzig, in dieser Sequenz mit Johnny Cage dort beim Filmdreh, dieses Fake-Steven Spielberg-Cameo. Mhm. Also eigentlich wollten sie wirklich Steven Spielberg dort als Regisseur dieses Films dort haben, also im Film. Und der konnte irgendwie nicht. Er hat, glaube ich, nicht mal unbedingt abgesagt, aber er konnte nicht.
Ja.
Und dann haben sie einfach jemanden hingesetzt und ihn so angezogen und so gestaltet, dass er aussieht wie Steven Spielberg. Und das fand ich eigentlich wirklich sehr witzig. Ja, begleitet werden unsere drei Protagonisten von Lord Raiden, der gespielt wird von Christopher Lambert, der hier den Gott des Donners spielt. Großartige Perücke, also wirklich, also das ist tatsächlich, also wenn du, ich glaube, das ist so, wenn du sagst, ey Leute, wollen wir heute mal Mortal Kombat den Film gucken? Ey Leute, der ist gut, nicht gleich erschrecken. Und dann beginnt der Film und du siehst ja halt Christopher Lambert mit dieser angeklebten ja, Toupee, mit diesen weißen Haaren, mit diesen langen, die halt einfach, man sieht halt sofort, dass es nicht seine Haare sind, und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und dann kann man sich immer schon vorstellen, wie an die Leute, mit denen du den Film aufgespatzt hast, dann angucken in diesem Moment, beim ersten Auftritt.
Also da muss ich auch sagen, ich fand so in meiner Mortal Kombat Erfahrung, ich mochte immer die Figur des Raiden sehr. Und ich fand sie immer sehr cool. Und ich finde jetzt den Raiden hier nicht sehr cool. Aber es ist halt irgendwie, Christopher Lambert hat trotzdem so ein Grundcharisma, das halt irgendwie ausstrahlt und den Blick. Und dann funktioniert das schon irgendwie. Ja, aber ich habe mir
One-Liner.
Ja, das stimmt. Aber ich habe mir halt immer Raiden noch ein bisschen cooler, nicht so gut großväterlich vorgestellt.
Also du siehst halt, dass alle Leute vor ihm dort Ehrfurcht haben, also auch dann nachher auf der Insel, aber man weiß nicht so recht warum. Das will dann der Film nicht so ganz zeigen. Also klar, er kann so ein paar Blitze machen und sowas, aber jetzt so, dass sie alle so viel Respekt und Ehrfurcht haben, das ist nicht im Film nicht ganz erkennbar begründet. Aber wie dem auch sei, das Turnier, also das Mortal Kombat Turnier, findet auf einer großen Insel statt und soll dann halt zwischen der Outworld und dem Erdenreich sein. Die besten Kämpfer, Best of Both Worlds quasi, sollen in einem Turnier gegeneinander antreten. Aber erstmal müssen sich unsere Contender hier auf dieser Insel zurechtfinden. Und da gehen wir direkt mal wieder in einen großen Pluspunkt meines Erachtens hinein. Und zwar, das sind diese großartig handgemachten Kulissen. Also man sieht natürlich, dass es alles künstlich ist, gerade heute, und aus Pappmaché ist und aus Pappe oder Papier angefertigten Steinen und sowas. Aber die Kulissen sind großartig. Also ich finde, man sieht richtig, wie viel Mühe die sich da gegeben haben und wie viel Detailarbeit da drin steckt. Also ich fand das toll. Also wirklich, sie verwenden ja ein bisschen CGI zum Beispiel. Gerade auch am Anfang, gleich in der ersten Szene mit Chan und Cheng Tsung, diese Wolken, die dann da halt per CGI eingefügt wurden, die eigentlich gar nicht zu dem echten Bild passen. Aber dann diese schöne Handarbeit hier bei diesen ganzen Settings und sowas fand ich richtig toll. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wird dann nachher bei ein paar Kämpfen noch ein bisschen besser sogar noch. Aber muss ich sagen, hat mir gefallen. Also ich war da immersiv total drin trotzdem. Obwohl man natürlich sieht, dass alles künstlich ist. Aber man, ja, irgendwie hat es mir gefallen.
Aber die Künstlichkeit mag ich an der Stelle auch. Ich finde auch das Schiff fand ich auch großartig. Ja. Und das finde ich halt, das ist auch, glaube ich, so mit meinen, das, was ich mit am meisten an dem Film mag, ist halt, wie er es schafft, genau diese Atmosphäre, die ich mitnehme, die Atmosphäre und den Stil, den ich mit dem Franchise Mortal Kombat verbinde, so in Filmform zu gießen. Und das ist halt wirklich auch wieder fast schon außergewöhnlich, weil das halt die allermeisten Videospielverfilmungen, die ich nicht gut finde, nämlich genau daran scheitern, dass ich halt nicht den Vibe, nenne ich es mal, des Videospiels übertragen bekomme, sondern das halt ganz anders wirkt. Und hier habe ich das Gefühl, okay, das ist Mortal Kombat, genau so diese leicht, ja, natürlich sieht das auch ein bisschen so B-Movie-esque aus an manchen Stellen, weil du kannst natürlich halt auch so unfassbar ambitionierte Kulissen, kriegst du dann auch mit 13 Millionen irgendwie irgendwann nicht mal so hin, dass es super glaubwürdig aussieht, aber genau das, so stelle ich mir auch Mortal Kombat vor, deswegen passt das
sie haben das auch, sie haben halt sich auch bei guten Vorlagen bedient, also gerade das mit dem Turnier und mit dieser Bootsüberfahrt und sowas, das ist halt 1:1 aus Enter the Dragon mit Bruce Lee, dem großen Bruce Lee Film entnommen, aber man, also es hätte schlechtere Vorbilder gegeben dafür, die sie sich hier angeschaut haben. Ja, auf der Insel lernen wir noch ein paar andere Figuren kennen, unter anderem die 10.000 Jahre alte Prinzessin Kitana, die ja tatsächlich meine Lieblingsfigur aus der Spielreihe ist, die hier etwas, ja, fehlbesetzt ist, rein optisch zumindest, also Talisa Soto, ja, hat jetzt mit Prinzessin Kitana optisch nicht so viel zu tun. Sie haben jetzt auch nicht ihr echtes Kostüm gegeben dort. Aber zumindest für unsere Helden ist sie wichtig, weil sie ihnen das eine oder andere Mal auf der Insel hilft. Aber wir lernen dann, und das versucht der Film dann hier auch darzustellen, dass es halt eben nicht einfach nur so ein Kampfturnier ist, wo einer gewinnt und einer verliert, sondern dass es hier richtig zur Sache geht. Da gibt's ja dann abends beim Dinner dann diesen Showcase, als Sub-Zero, auch eine der berühmtesten Figuren dieses Franchises, gegen ein paar namenlose Leute kämpft und den einen Typen direkt mal einfriert und umbringt. Und da sieht man, okay, ja, wer hier K.O. geht, der wird im besten Falle getötet. Ja. Und da gehen natürlich die Sachen, das ist ein bisschen schade, weil ich mag die deutsche Synchro von Mortal Kombat, ist eigentlich ziemlich gelungen, aber gerade bei den Punkten, aber das wussten die Leute damals wahrscheinlich im Synchro-Studio einfach, im Tonstudio einfach nicht, die Sachen, die halt auch so wichtig sind, die ganzen Sprüche aus dem Spiel, ja, wie hier Flawless Victory oder
Fatality, get over here,
und sowas, genau, die haben sie halt alle übersetzt mit Exitus. Oder was sagt er beim Ching Tsung beim Flawless Victory?
Ich habe ihn jetzt auf Englisch geguckt, ich weiß es nicht.
Ja, es war auch irgendwas ganz, sowas so typisch deutsch gehölzern ist irgendwie. Mm. Aber so eine Sachen, aber sie sind halt im O-Ton drin und das ist halt super cool, dass sie das halt auch damit reinnehmen. Und das fetzt auf jeden Fall. Aber wir sehen auf jeden Fall, hier geht's um Leben und Tod. Aber andererseits merken wir auch, da können wir jetzt ja schon mal drauf eingehen, es wird natürlich gleich noch ein bisschen offensichtlicher, wenn die richtigen Kämpfe losgehen. Aber das ist halt der Punkt, den du angesprochen hast. PG-13, ja,
Ja, das ist halt, da kommen halt natürlich dann jetzt, da kommt Videospiel-Franchise und Film nicht zusammen. Aber das ist einfach schon der Natur der Sache geschuldet. Ich meine, ich hatte das ja kurz am Anfang schon erwähnt. Mortal Kombat war einerseits so aufregend für viele Menschen, weil es so brutal war. Andererseits hat das auch viel nach sich gezogen, was dem Franchise erstmal geschadet hat, weil es dann natürlich ein bisschen schwieriger war, da ranzukommen, gerade als Jugendlicher. Deswegen musste aber halt natürlich auch der Film dann entsprechend, ja, das Thema mit Samthandschuhen ist es jetzt auch nicht, aber vorsichtiger anfassen. Ich sag mal so, ich finde, der Film macht das Beste draus.
Ja.
Aber natürlich ist es halt, frag mal irgendjemanden auf der Straße, der Mortal Kombat gerne spielt, woran denkst du zuerst? Und dann sagt er natürlich Blut, Fatality Moves und etc. Und das bekommst du hier halt nicht.
Nee, tatsächlich. Es gibt ein, zwei Szenen, die schon ein bisschen, ja, was heißt derbe, aber die vielleicht dann eben eine FSK 16 in Deutschland rechtfertigen, die der Film hat. Aber es ist halt so, du merkst halt, ja, hier wäre doch eigentlich noch mehr gegangen, so, aber das macht der Film halt nicht. Und es ist natürlich irgendwie cool, dass der Film das eigentlich das wichtigste Merkmal des Spiels nicht adaptiert, aber trotzdem ein gelungener Film bei rausgekommen ist. Das ist eigentlich sehr interessant.
Das stimmt.
Weil eben die anderen Videospielverfilmungen sind eben genau an solchen Sachen gescheitert, ne?
Ja, das stimmt. Ich musste aber bei der Sub-Zero-Szene total lachen, weil es ist halt, die kommen halt alle da zum Essen, sitzen dann irgendwie an diesen Tischen, das ist auch alles, ach, wie so richtig so sehr, sehr.
Ja, wie so am Hofe des Königs wird hier gespeist. Ja,
genau. Und bevor irgendjemand irgendwie ein bisschen davon isst, sagt Chang-Su, halt, holt seine komischen Leute rein, die schmeißen die Tische um und dann bringt Sub-Zero einen von den Dudes um und dann ist ja, und das war's jetzt auch.
Ja, jetzt schade geht man ins Essen. Bett, morgen gehen die Kämpfe los.
Ja, ich stell mir vor, dass irgendwo in der Ecke steht der Koch und weint.
Ja. So, oder es waren halt so japanische, diese Plastik-Essensgeschichten da.
Ach so,
also er wollte ja einfach verhindern, dass die Leute jetzt da wirklich einbeißen. wir lernen noch Goro kennen. Goro ist ein überdimensional großes, ja,
CGI-Monster.
Also, nee, ist kein CGI-Monster.
Ist das ein
Das ist kein CGI. Pascal. Es ist eine wunderschön handgemachte Aktion, die dahinter steckt. Also ich bin mir relativ sicher, also es ist ein Misch aus Stop Motion, würde ich sagen, und da steckt jemand in einer Puppe drin.
Diese Stop-Motion macht's halt so seltsam.
Ja, also aber CGI es auch ist Sinn, definitiv weil, nicht.
Nee, also, Reptile ist, also dieses Reptile-Viech ist CGI, das sieht fürchterlich aus.
Genau, und da siehst du halt den Unterschied. Der ist halt CGI.
Ja,
das ist halt so wie der, was, wie ich es immer gerne sag, 90er Jahre Iron Maiden-Videos, die dann immer denken, ey, cool, wir haben hier einen Computer, jetzt lass mal was mitmachen. Ja, aber nee, Goros, ich finde, der sieht großartig aus. Also, der erinnert mich halt eben so ein bisschen an diese alten Harryhausen-Filme, der Spezialmeister aus den 50ern und 60ern, der halt diese ganzen für Sinnbar und Jason und die Argonauten und sowas alles diese Spezialeffekte gemacht hat. Oh Gott. Macht mal einfach einen Punkt, denn ich weiß gar nicht, ob er Jason und die Argonauten gemacht hat, keine Ahnung. Aber ihr wisst, welche Filme ich meine, wo die Stop-Motion-Skelette zu sehen sind und irgendwelche Kämpfe oder irgendwelche Monster und sowas, diese frühen und sowas, das, diese handgemachten, also einer der Pioniere der Spezialeffekte. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Also ist auf jeden Fall eine mächtige Gestalt mit vier Armen, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Und super stark, super groß und halt eben auch der letzte Gewinner des Turniers. Also darf er sich erstmal ausruhen und auch erstmal nicht mitmachen, wenn am nächsten Tag die Kämpfe beginnen, die wir jetzt mal kurz analysieren werden. Der erste Kampf des Turniers, den bestreitet Liu Kang gegen einen Kämpfer, der mit der Spielreihe nichts zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so ein Reggae Boy oder sowas war. Auf jeden Fall ist das tatsächlich ein relativ verhaltener und unspektakulärer Kampf, finde ich. Der ist jetzt noch nicht so das, was man unbedingt erwartet.
Ja, absolut. Das ist halt, also, du hast ja schon mal erwähnt, man, also, niemand versteht die Regeln von diesem Turnier. Und,
das ist. Er sagt ja auch immer, Cheng Tsung sagt ja auch immer so spontan, jetzt du! So,
ja,
und die Leute stehen zwar schon immer, das ist, fand ich auch witzig. So, das ist beim ersten Kampf so, Liu Kang steht eigentlich schon im Ring. Und auch beim zweiten Kampf, Sonja steht auch schon im Ring. Und er sagt dann, jetzt Sonya Blade. So, ja, ich glaube, das weiß ich schon. Sie steht da schon eine halbe Stunde so.
Und ist das irgendwie auch, ist er, dann darf er sich die Regeln aussuchen? Ich weiß es nicht. Das ist alles ein bisschen mysteriös.
Am Ende gibt es ja eine Regel, die es angeblich gibt, nur die dann zwei Minuten später von Kitana wieder in Luft aufgelöst wird. Aber dazu kommen wir gleich auch noch. Also es versteht keiner so recht, warum Liu Kang denn dreimal hintereinander kämpft und eigentlich im Finale, obwohl unsere Helden alle ihre Kämpfe gewonnen haben, dann nur Liu Kang den Finale kam und was auch immer. Aber dazu gleich mehr. Der zweite Kampf, den auf Sonya Blade dann gegen ihren Erzfeind Kano bestreiten. Kano, ich habe es auf Twitter schon gezeigt, sieht tatsächlich hier aus, einfach wie der Cyborg-Wendler mit seinem Vollbart und seinen Haaren und sowas. Ist jetzt auch kein krasser Kampf. Man merkt halt, dass beide Schauspieler ja keine ausgebildeten Martial Artists sind. Also die Schauspielerin von Sonya Blade, Bridget Wilson, hat darauf bestanden, dass sie ihre Kampfszenen alle selber dreht. Und das sieht man halt auch. Das wirkt schon sehr ungelenk und nicht so ganz virtuos. Und Trevor Goddard, der den Kano spielt, ist jetzt auch eher, sag ich mal, einer, der mit seinen Muskeln, aber nicht mit seiner Technik dort ins Spiel kommt. Auch ganz witzig übrigens, dass der Kano ja eigentlich ein japanisch-amerikanischer Kämpfer ist und Goddard mit australischem Akzent spricht in dem Film. Mhm. Und deshalb hat man dann bei den Spieleentwicklern gesagt, ja, okay, der Film ist schon sehr populär, dann müssen wir das im Spiel auch ändern. Und sie haben ihn dann zum Australier gemacht. Aber eigentlich ist Goddard Brite und hat dort mit einem Fake-Akzent gesprochen. Ich fand das sehr witzig.
Ja, das habe ich auch gelesen. Und auch das, die Tatsache, ich meine, ist ja leider gar nicht, glaube ich, gar nicht mal so lange nach dem Film gestorben, eine Überdosis, Trevor Goddard. Ja. Und erst bei der Beerdigung ist dann tatsächlich mehr oder weniger allen bewusst geworden, dass halt Brite war, der aber einfach sich immer als Australier ausgegeben hat. Ist auch interessant, aber ja gut, oh mein Gott, was haben wir hier? Ja, das ist halt so. Ich meine, Christopher Lambert ist ja auch immer, spielt ja auch Schotten, obwohl er Franzose ist und ach, was weiß ich.
Ja, es ist auf jeden Fall kein krasser Kampf und am Ende bricht Sonja eben das Genick. Aber dann geht's los. Dann kommt der dritte Kampf und aus meiner Sicht einer der zwei Highlight-Kämpfe dieses Films, Johnny Cage gegen Scorpion, der übrigens von Mortal Kombat Mastermind Ed Boon gesprochen wird hier. Warum auch immer, aber sie kämpfen im Wald zunächst.
Habe ich auch nicht verstanden.
Ich glaube, das ist einfach nur, weil es cool aussieht, weil es sieht wirklich cool aus, weil die Bäume halt komplett durchgängig aneinander gereiht sind und einfach einen coolen Background. Ich glaube, ich habe es mir einmal so vorgestellt, dass sie gedacht haben, wir brauchen eine Stage, wie im Spiel. Einfach, ja. Also eine Kampfarena und deswegen, und sie wollten nicht immer dieselbe da unten am Strand im Sand nehmen, sondern haben einfach eine andere gedacht. Warum und wer jetzt gesagt hat, dass die beiden gegeneinander kämpfen, warum da keine Aufsichtsperson in Anführungszeichen ist, keine Ahnung, interessiert aber auch keinen. Aber cool sind die unglaublich miesen CGI-Effekte von Scorpion, wenn er da sein ja, wie nennt man das, was er da aus seiner Hand schießt, ein Speer an
ja, so eine Schlangenkette.
Ja. Das ist ganz seltsam. Das muss man gesehen haben, um zu verstehen. Auf jeden Fall super cool. Johnny muss dann auf jeden Fall vor diesem Gimmick von Scorpion fliehen. Und der sagt einfach, ach komm, wir verlegen jetzt den Kampf woanders hin. Auf das vermutlich definitiv coolste Set dieses Films. Und zwar
Blighttown.
Genau. Ja, ich habe es jetzt den gigantischen Piratenschiffsfriedhof genannt, aber ja.
Ist auch richtiger, ja.
Ja. Und richtig cooles Set, das sieht richtig gut aus. Also ist sehr aufwendig gemacht. Also es sieht halt wirklich so aus, als wären da mehrere Kriegsschiffe aus, keine Ahnung, aus der Piratenzeit irgendwie da gestrandet und Johnny und Scorpion kämpfen dort gegeneinander und da geht's dann nochmal ein bisschen mehr zur Sache. Der Kampf ist auch deutlich länger als die anderen Kämpfe und das ist dann vielleicht das, was am ehesten noch ja zu dieser Mortal Kombat Brutalität gehört. Also Johnny halbiert auch den Schädel von Scorpion und diese explodiert dann auch und es gibt quasi auch einen richtigen Fatality sozusagen. Also der explodiert und am Ende fliegt dann die Autogrammkarte von Johnny Cage unterschrieben aus Scorpion raus, warum auch immer. Aber das ist Mortal Kombat so. So hätte man sich natürlich wünschen können, dass es auch alle Kämpfe betrifft so ein bisschen. Aber ja, ging halt nicht. Und hier der Darsteller von Scorpion, das war halt auch ein echter Martial Artist und das sieht man dann halt auch, dass die Kämpfe da mit Beteiligung von echten Kämpfern natürlich schon deutlich höher waren. Und natürlich der fantastische Song von Fear Factory, der da im Hintergrund läuft. Ich finde, es ist für mich eigentlich meine Lieblingssequenz, das finde ich richtig toll.
Kann ich da kurz auf die Produktionsgeschichte einmal Bezug nehmen? Weil das ist ganz interessant, habe ich auch erst im Nachhinein erfahren. Das ist nämlich halt einer von zwei Kämpfen, auf den anderen kommen wir noch, wo ich jetzt auch sagen würde, das sind die qualitativ hochwertigsten. Und das lässt sich wohl der Produktionsgeschichte nach danach erklären, dass das sind halt, also dieser Kampf wurde in einem Nachdreh noch zusätzlich hinzugefügt. Mhm. Nicht komplett, aber die Erweiterung, alles, was in dieser Piratenwelt stattfindet. Es gab nämlich sogar noch einen frühen Trailer, da war der Kampf vorher schon zu Ende. Und der zweite Kampf, ich meine, ich kann es ja sagen, kommen wir noch drauf, aber ist dann wahrscheinlich, meinst du auch, den mit Liu Kang gegen Reptile?
Ja.
Der ist auch nachgedreht. Hm. Weil bei Test-Screenings fanden sie die beiden, also hatten die Zuschauer das Gefühl, das sind noch zu wenig Kämpfe. Und jetzt für diese beiden Kämpfe ist dann nämlich auch der Martial Arts Choreographer, also der die Choreografie macht, war Robin Chu, der Schauspieler von Liu Kang. Ja. Und nicht der, der es dann für die anderen Kämpfe war. Und der hat dann nämlich auch, der war ja auch vorher Stuntman in Hongkong und hat dann dieses, wie heißt es, Wire Fu?
Ja.
Also so wie die, genau, in Hongkong das Martial Arts noch so ein bisschen aufgewertet haben durch halt Tricks, die dann halt zum Beispiel wie der Bicycle Kick von Liu Kang, dass die halt irgendwie in der Luft schweben und solche Sachen, hat er halt Paul W.S. Anderson noch ganz viele neue Möglichkeiten gezeigt, wie sie die Martial Arts-Szenen besser hinbekommen. Und ich finde, das merkt man, aber das finde ich auch sehr klug von ihnen, dass sie das noch gemacht haben. Und dadurch bekommt er durch diese beiden Kampfsequenzen echt noch mal ein ganz schönes Plus.
Ja, ich ganz ehrlich, wenn die beiden rausfallen würden, wäre es dann doch eine Schippe enttäuschender, der Film.
Ja.
Weil dann werden die Kämpfe nämlich, das sind nämlich halt die beiden herausstehenden Kämpfe, die halt wirklich wirklich was mit Martial Arts zu tun haben. Ne? Also da muss ich sagen, ja, wirklich gut. Und dann hattest du nämlich eben wieder sonst nur diese Kämpfe drin, die jetzt zum Beispiel danach folgen, Liu Kang gegen Kitana, die eigentlich die ganze Zeit nur rumquatschen und relativ zahm kämpfen. Der Kampf hat nicht mal einen Gewinner, was natürlich auch wieder Fragen aufwirft zu diesem mysteriösen Turniermodus, der irgendwie keinerlei Sinn
hat.
Aber dann werden halt diese Kämpfe so drin, ne? Und das stimmt, die sind halt längst nicht im Ansatz so spektakulär. Dann kämpft Liu Kang gegen Sub-Zero. Da gibt es ein paar richtig crappy CGI-Effekte, wie Sub-Zero da so eine Eisblase um sich herum bildet. Mm. Und Liu Kang dann denkt sich, ja, Kitana hat mir doch gesagt, hier, das Element, das Leben.
Es ist, also für mich, das ist der Augenrollmoment des Films für mich immer, weil der ist auch so geschnitten, dass Liu Kang kämpft gegen Kitana und dann flüstert sie ihm, bei deinem nächsten Kampf benutzt das Element, das Leben schafft. Dann, ich glaube, 2 Minuten später kämpft Liu Kang gegen Sub-Zero und dann, okay, jetzt wird das wohl machen, dann kommt sie in den Raum und er guckt sie an und hat nochmal im Kopf nochmal die Stimme von ihr, das Element, das Leben schafft. Und jeder versteht jetzt Wasser. Und der Zuschauer wird in dem Moment trotzdem noch für so dumm gehalten, dass wir jetzt sogar noch Liu Kang brauchen, wie er sagt, Wasser,
Fantastisch auch, dass Kitana scheinbar im Gegensatz zu allen anderen Leuten den Turniermodus versteht, weil sie muss ja scheinbar schon gewusst haben, dass Liu Kang in 10 Sekunden gegen Sub-Zero kämpfen wird.
Ja, ich weiß es nicht. Sie ist auch die.
Dabei treffen sie sich doch eher zufällig da in dieser Arena. So wirkt die Szene.
Du. Also da hat der Film an Logik nicht viel zu bieten.
Auf jeden Fall Fatality mittels Wassereimer.
Ja, ich meine, so ein Wassereimer ist jetzt auch nicht der Gegenstand, den ich da jetzt unbedingt in irgendeiner komischen Krypta oder Höhle oder was
erwartet hätte. Steht da einfach da, der Wassereimer. So.
Ich habe in einer Inhaltsangabe gelesen, es ist mir nicht aufgefallen, aber angeblich wurde da von Raiden platziert. Aber hat man das gesehen?
Nein. Ich glaube, es ist eher so, das ist so Game of Thrones-like, einfach ein Starbucks-Becher, haben sie hier einfach die Putzfrauen oder die Putzmänner, haben dort einfach den Wischbecher, Becher sag ich schon, Wischeimer vergessen.
Das kann gut sein.
Ja, jetzt möchte dann Prinz Goro ins Turnier einsteigen und fegt erstmal in einer kleinen Montage ganz viele harmlose Gegner weg, ehe er dann gegen Johnny Cage antreten muss.
Ich unterbreche dich schon wieder, aber gerne. Ich möchte noch einmal auf den Kampf, er kämpft ja vor gegen den, wie heißt der, Art?
Genau. Der erste Kampf von Prinz Goro, stimmt, ja.
Ja, der ist auch noch ganz amüsant. Ich meine, einmal, ich finde doch, der Soundtrack ist da wieder ganz gut. Ja. Ich wollte noch einmal erwähnt haben, dass wie heißt der? George S. Clinton ist hier für die Original Tracks zuständig. Und bei dem Kampf tatsächlich hört man auch, ist auch noch Buckethead. Das ist bestimmt auch einigen Horror-Fans ein Begriff. Ganz begnadeter Gitarrist hat hier auch bei dem Song noch mal ein bisschen beigesteuert. Und was sehr lustig ist, ich habe den Film jetzt das erste Mal original geguckt und habe dabei aber, weil ich das sonst vom Audio teilweise, manchmal ist es schwer im Original noch den Dialog immer zu verstehen, wenn die Umgebungslautstärke sehr laut ist im Film. Deswegen habe ich immer Untertitel drin. Und es gibt ja eine großartige Untertitelung von Sonya Blade, als sie halt, die stehen halt alle und beobachten den Kampf von Art gegen Goro. Und er verliert halt offensichtlich. Und dann gibt's ihm diesen super spezifischen Tipp und sagt, use your kicks. Es ist halt so, ja, das wird helfen.
Das ist ja großartig. Das Geile ist, er kriegt halt auch richtig das Gesicht zerkloppt von
er sieht halt gar keine Sonne.
Goro. Und sie, aber am Anfang des Kampfes, obwohl er da schon eigentlich nur einsteckt und nichts wirklich aushält, ja, das machst du gut, Art, das machst du gut, Art. Und du als Zuschauer weißt schon, okay, der Typ stirbt in 10 Sekunden.
So, ja.
Sagt ihm doch lieber, lauf weg oder beam dich weg oder sowas, aber vorher ihn nicht oder nicht nur an. Ja. Johnny Cage macht es dann besser. Das ist so ein Schwachpunkt des Films, finde ich. Es sind eigentlich gerade in den Spielen Leute wie Scorpion oder Sub-Zero oder auch Goro, das sind halt richtig fiese Gestalten und so auch so Leute, von denen man denkt, wenn ich gegen die jetzt im Spiel kämpfen muss, oh, das wird schwierig. Aber sie lassen sie relativ leicht verpuffen im Film, so als wären es halt ja namenlose Leute, ne? So gerade Goro halt hier direkt wird dann von Johnny Cage durch ein paar Tricks und einen schönen Eiertritt.
Eigentlich ist er nur vor ihm weggelaufen und hat ihm Hinterhalt gestellt. Also ich finde den Kampf auch nicht cool. Ich finde auch, Goro wird da auch echt unwürdig aus dem Film entfernt.
Ja, genau, das ist es nämlich. Außer die Sonnenbrille hat $5 gekostet, du Arsch. Ja, das stimmt. Ja, also der Film geht ein bisschen komisch mit seinen Antagonisten so ein bisschen um.
Ja.
Also das ist ein bisschen schade, da gerade auch für, glaube ich, so für richtig knallharte Fans, die jetzt da sagen, oh krass, also jetzt Sub-Zero und Scorpion und Goro sowas rauszuwerfen aus dem Film.
Ich meine, Sub-Zero und Scorpion kämpfen ja auch nie eigentlich in den Spielen Seite an Seite, oder? Sind noch immer Erzfeinde, oder?
Ja, genau. Das erklärte irgendwie Cheng Tsung am Anfang, dass er durch seine, was hat er gesagt, durch seine Versklavung der Leute dort die beiden auf seiner Seite hat, obwohl sie eigentlich nie miteinander kämpfen würden oder zusammen auf einer Seite kämpfen würden, ja.
Na gut.
Ja. Dadurch, dass Johnny Cage Goro herausfordern durfte, hat Cheng Tsung einfach mal die Regel aufgestellt, dass er einen beliebigen Kämpfer seiner Wahl an einem anderen Ort seiner Wahl herausfordern kann. Und das tut er damit Sonya Blade und nimmt sie einfach mit in die Einöde von Outworld. Und eine Regel laut Lord Raiden ist, sie muss sich der Herausforderung stellen. Halten wir das mal im Hinterkopf. So.
Und sie muss doch in ein unwürdiges Outfit gesteckt werden, weil in den anderen Klamotten kann sie nicht kämpfen.
Sie muss aussehen wie in einem Barbarenfilm, genau, richtig.
Ja, das ist echt, finde es ein bisschen, es ist gut, es ist ein 90er-Film und ich erwarte jetzt auch nicht, dass so ein Film unfassbar progressiv ist. Finde es dann trotzdem ein bisschen blöd, dass eine Figur, die eigentlich mega tough ist und ich meine, gut, ihre Storyline war ja auch schon sehr schnell zu Ende.
Ja.
Ich meine, ihre Storyline war Kano
besiegen. Nach ihrem ersten Kampf hat sie ihren Zweck, also nicht ihren Zweck, aber ihr Ziel eigentlich erfüllt.
So, Sonya fertig in dem Sinne. Dass sie dann noch als Damsel in Distress herhalten muss, ist ein bisschen, aber nun gut. Ja. Ist halt, ja, was, ja.
Ja. Liu Kang und Johnny Cage gehen dann halt in die Outworld und werden verfolgt von Reptile, von dieser furchtbaren CGI, von diesem furchtbaren CGI-Reptil. Es kommt zum Kampf zwischen Liu Kang und Reptile, der sich plötzlich zu einem grünen Ninja entwickelt, aber ist ja auch logisch. Nach Gelb und Blau kommt eben Grün, weil er sieht eigentlich genauso aus wie Sub-Zero und Scorpion. Gut, das ist, könnte man fast schon als Gag bezeichnen, weil gerade bei den Anfängen von Mortal Kombat, wo die Grafik halt auch noch nicht so mega war im Vergleich zu heute, sehen sie halt wirklich aus wie dreimal derselbe Kämpfer, nur einer Gelb, einer Blau, einer Grün. Von daher passt schon. Aber es ist neben dem Kampf zwischen Johnny Cage und Scorpion definitiv der coolste Kampf. Also hier läuft auch wieder Techno perfekt drauf auf der Szene. Der Kampf ist schön lange und hat auch wirklich ein paar schöne Aktionen bei. Und es gibt halt, Liu Kang benutzt halt zum ersten Mal auch seine Special Moves mit dem Bicycle Kick, den du da schon erwähnt hast. Also definitiv ein richtiger, wir haben ein Highlight, muss man sagen. Also das ist schon, macht schon echt Spaß, da den beiden zuzugucken. Und da sieht man dann halt auch, dass da Leute bei sind, die dann auch wirklich ein bisschen begabt sind, ne? Und nicht erst im Zuge dieses Films trainieren mussten.
Ja, hier merkst du dann auch wirklich, dass, ich hatte es ja eben erwähnt, dass der, Robin Chu halt Ahnung von Martial Arts hat und dass er da dann dem Film echt nochmal zumindest die, ja, das mitgeben konnte, weil ich habe auch nochmal gelesen, irgendwo Paul W.S. Anderson hat wohl auch echt am Anfang gar keine Ahnung davon, wie man das überhaupt dreht und hat immer anstatt halt so dieses, wie man halt eigentlich Action dreht, nah dran und vielen Schnitten links, rechts, hatte immer ganz lange kontinuierliche Drehs halt veranlasst, bis halt die ganzen Schauspieler halt komplett erschöpft und kaputt waren und dann kam Robin Chu und hat gesagt, so funktioniert es eigentlich nicht. Ich kann dir aber mal erklären, wie es in Hongkong gemacht wird. Und dann haben die sich da so rangenähert. Das finde ich halt auch sympathisch an dem Film. Man merkt irgendwie so ein bisschen, wie es wirkt so, da haben die alle auch ein bisschen gelernt, was sie eigentlich hier machen wollten und haben es so dann mal mehr, mal weniger hinbekommen am Ende.
Ich finde das halt super interessant, weil das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also aber wenn man es jetzt so anguckt, ja klar, es macht Sinn, dass genau diese beiden Kampfszenen, die halt so herausragend sind in dem Film, dass die halt dann auf der anderen Verfahrensweise produziert wurden, ja. Stimmt. Ja, Sonja ist jedenfalls angekettet und in einem Barbaren-Girl-Outfit bei Cheng Tsung. Aber bevor Liu Kang und Johnny Cage dorthin kommen, erklärt ihnen Prinzessin Kitana noch, dass sie sich eben nicht stellen muss.
Ja.
Merkel, zuvor hat keine fünf Minuten vorher hat Lord Raiden noch gesagt, sie muss sich auf jeden Fall stellen, so sind die Regeln. Aber es ist irgendwie ein komisches Regelwerk. Stattdessen kämpft dann halt Liu Kang im finalen Kampf gegen Shang Tsung. Das dauert schon ein bisschen lange, muss ich sagen, weil das halt auch jetzt nicht gerade so von den Aktionen her das spektakulärste ist. Zumal auch eben, das ist wieder eine verpasste Chance des Films, dass Cheng Tsung halt die Seelen von anderen Kämpfern herbeischwört. Und da hätte man wirklich noch ein paar echte Mortal Kombat-Kämpfer irgendwie kurz zeigen können oder so, aber es sind stattdessen irgendwelche Leute, die aussehen, als würden sie aus Gladiator kommen. Also, ja.
Ja, das wirkt überhaupt nicht wie irgendwie jetzt die fünf stärksten Seelen, die er bisher, das ist, nee, das nicht.
Ja, aber es gibt immerhin noch so ein Fatality am Ende, das wie gerade in den ersten Mortal Kombat Spielen, da war es ja so, dass man Leute aus der Map kicken konnte, die dann in den Abgrund gefallen sind, wo halt ganz viele Spieße und irgendwelche Sachen drin sind und Cheng Tsung wird dann halt auch aufgespießt am Ende und stirbt. Ja, ein bisschen, aber es ist okay. Ich finde, das ist okay, auch wenn da ein bisschen überdramatisiert ist, weil ja auch noch wieder Bruder Chen auftaucht, der dann nochmal Liu Kang ins Gewissen reden muss und du bist nicht schuld und das wird schon alles easy und so. Ja, ein bisschen überdramatisiert und ein bisschen lang, aber es ist okay, das Ende. Es ist okay.
Ja, ist vielleicht, ich weiß gar nicht.
Ist es nicht der Höhepunkt des Films, aber es ist okay. Es hätte schon ein schlimmerer Showdown sein können.
Das stimmt. Da finde ich auch.
Mit dem Kampf und ich muss sagen, mit Pistolen oder sowas.
Ja. Ich fand zwischenzeitlich, Liu Kang hat auch manchmal so seine Arschlochmomente, aber jetzt am Ende hat er dann auch nochmal das Ruder für mich wieder so rumgerissen, dass ich dann sage, okay, cool, bist ja doch eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Also am Anfang ist es immer so, ich weiß nicht, es gibt auch so seltsame Humorszenen, die ich immer so ein bisschen, dann schmeißt er den Koffer von Johnny Cage am Anfang ins Wasser und niemand hilft auch Johnny Cage, wenn er seinen ganzen Koffer den Berg hochträgt.
Das manchmal ist halt, so, ist halt ein bisschen Slapstick-Humor, ne?
Ja, genau. Also ist nicht, jetzt muss man nicht so ernst nehmen, aber ja. Aber am Ende doch. Ich finde, das Ende ist in Ordnung. Ich meine, man kann jetzt über dieses komische Pseudo-Regelwerk, das der Cheng Tsung da versucht durchzusetzen, ja sagen, was man will, aber der Tagawa als Cheng Tsung ist halt auch nicht schlecht und wahrscheinlich auch.
Der hat auch richtig Bock drauf gehabt, das hast du total gesehen. Ja. Er spielt ja immer gerne Fieslinge, aber das macht er, da geht er richtig drin auf. Sie haben ihn ja jetzt Er taucht ja auf jetzt im, als DLC-Charakter im Mortal Kombat 11 und tatsächlich haben sie den Schauspieler nochmal gewonnen dafür. Also er wird das quasi sein Gesicht bekommen vom Schauspieler.
Ach cool.
Und das ist schon ganz cool, ja. Ja, ganz am Ende des Films ist dann halt alles gut und Party auf der Erde. Aber dann taucht plötzlich der eigentliche Mortal Kombat Bösewicht Shao Kahn auf. Nicht zu verwechseln mit dem Bollywood-Schauspieler Shah Rukh Khan. Und leitet quasi den Hinweis auf Teil 2 ein. Alles völlig random, aber ich muss sagen, was mir daran gefallen hat, ist auch nochmal die Musik, die da läuft von Orbital, die auch so Hausmusik und so Ambient-Techno gemacht haben in den 90ern. Auch ein richtig schönes Musikstück, was da drüber läuft. Und ja, das ist das Ende des Films. Also, ich komme nicht drüber weg. Der Soundtrack ist wirklich. Ja, was heißt, also der eigentliche Score des Films, diese Score-Stücke finde ich gar nicht so geil, aber dass sie halt wirklich dort auch ein bisschen, ja, Hollywood-untypische Musik eingesetzt haben, wie eben halt Fear Factory oder auch Napalm Death ist ja auch noch mit drin mit einem Stück, also das ist auf jeden Fall schon ganz cool und passt halt dann auch wirklich zu dem Ambiente des Spiels, ne, dass es halt schon ein bisschen härter zugeht, also kann auch harte Musik laufen. Jetzt aktuell sieht sich ja Mortal Kombat eher so in diesem Hip-Hop-Bereich, wenn man so sich die ganzen Trailer zum Spiel im Vorfeld angesehen hat und so weiter, so ein bisschen eher Wu-Tang-Style, aber ich muss sagen, hier zum Film passt der Soundtrack halt wie, also passt perfekt, muss ich sagen. Es ist eine der absoluten Stärken, ja. Aber man muss sagen, da muss man sich auch nichts vormachen, also die Story dieser Adaption ist halt total schwachsinnig, so wie sie sich liest, wie sie sich eingangs erzählt hat, ist halt schwachsinnig, aber letztendlich ist es das ja eigentlich, was wie Videospiele Fans, wenn es denn schon unbedingt Adaptionen geben muss, der bekannten Franchises, dann ist es genau das, was wir sehen wollen als Fans. Wir wollen halt einfach das sehen, was die halt auch im Spiel machen. Und das ist hier Kämpfen, das ist ein Turnier, wir wollen die Kämpfer sehen, wir wollen die Kämpfe so sehen, wie sie im Spiel sind. Hier wurde es halt nur minimal ein paar Sachen abgeändert. Aber das ist halt der Unterschied, dass die anderen nicht geschafft haben. Street Fighter, die wo dann einfach, ich weiß gar nicht mehr, Sumo-Kämpfer Honda irgendwie, nee, Dalsim war das, der Inder, auf einmal ein Professor ist und sowas alles, das will man gar nicht sehen, man will ihn nicht im Arztkittel sehen und so eine Sachen oder auch Tekken, totaler Käse, Dead or Alive, muss ich sagen, ist so ein kleiner Guilty Pleasure von mir, die versuchen es halt auch, nur sie atmen dann halt erst so in der zweiten Filmhälfte aus, aber Mortal Kombat verlässt halt dieses Merkmal nicht, dass sie sich halt irgendwie stringent an dem Spiel halten und dann kann man auch nicht sagen, dass es eine schlechte Adaption ist, weil einfach das, was die Leute sehen wollen, da halt einfach drin ist, bis zum Ende des Films. Ne? Es gibt keine Nebenplots, wie ich schon gesagt habe, kein unnötiges Drama, keine Romanzen. Das ist einfach straight to the point, muss ich sagen. Ja. Das ist eine große Stärke des Films. Und deswegen kann man ihn auch heute, also ich finde, den kann man immer noch deshalb gut gucken und auch immer freudig entgegengucken. Und nicht sagen, ja, ich gucke mir jetzt mal, um mich zu ärgern, den Film an, sondern es ist halt auch wirklich gut einfach, weil halt die Kämpfe im Zentrum stehen. Du wirst nicht enttäuscht, deine Erwartungen werden einfach erfüllt. So kann man es einfach ausdrücken.
Genau, ne? Weil du hast halt, der Mortal Kombat, das Spiel ist halt, oder zumindest damals war es halt auch das Spiel, das war ein edgy, dreckiger Vertreter der Kampfspiele aus der zweiten Reihe, der halt sich so ein bisschen in den Vordergrund gemogelt hat, dadurch, dass er halt ne, brutal und ein bisschen anders, ein bisschen over the top ist. Und das lässt sich halt genau super auf diesen Film projizieren. Das ist halt auch, natürlich ist das jetzt auch vom Schauspiel und alles, da ist ganz viel B-Movie dran. Aber dann aber auch wieder viel Liebe an einigen Stellen und auch dann wieder, jetzt sagen wir mal, so im audiovisuellen Bereich sind teilweise auch wirklich sehr gute Arbeit. Und das passt irgendwie so komplett gut zu dem Spiel. Und deswegen fühlt sich das halt sehr natürlich an. Und das finde ich halt auch toll daran. So, wenn man jetzt halt irgendwie bei einem Street Fighter, was ja wirklich eigentlich von der Vorlage her ein charismatisches, aber auch sehr gutes, entsprechend aber auch sehr allglattes.
Das Problem bei Street Fighter ist ja, dass es da eigentlich auch schon zu dem Zeitpunkt des Films halt auch wirklich Biografien zu den Figuren gab, die sie einfach nicht genutzt haben. Da ist halt, Chun-Li ist halt eigentlich eine Polizistin, die da halt auch in der Spezialeinheit von der Polizei in Hongkong arbeitet und hier wird sie zur Journalistin gemacht und sowas. Also das ist halt so, die haben dann eigentlich die theoretisch bessere Vorlage gehabt als Mortal Kombat. Aber ja, nutzen sie halt überhaupt nicht. Und hier ist es halt, Mortal Kombat sieht halt wirklich einfach auch eine Art Fanservice im Vordergrund. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Ed Boon da vielleicht ein bisschen, der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, da halt auch ein bisschen näher am Film dran war, als vielleicht die Spieleleute bei den anderen Produktionen. Ne? Aber hier, die Charaktere kommen den Vorlagen sowohl optisch als auch inhaltlich relativ nah. Und der Film versucht halt auch möglichst viele Kämpfer im Film unterzubringen, ohne den zu überladen. Also wer halt Leute wie Goro, Sub-Zero, Scorpion, Scorpion Cage und so sehen möchte, der kommt natürlich voll auf die Kosten, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich, und das muss man halt ja schon ein bisschen sagen, dass das wichtigste Merkmal drin ist. Also es ist, dass es nicht großartig auffällt, ist einfach den Stärken, den sonstigen Stärken des Films geschuldet. Weil theoretisch müsste man sagen, was wir ja schon erwähnt hatten, ein Film, der dessen Vorlage so brutal ist, dass das hier so zahm umgesetzt wird, müsste eigentlich, ist eigentlich, wenn man das im Vorfeld weiß, dann würde man sagen, okay, das kann nichts werden. Das ist so, als wenn sie jetzt sagen, ja, wie vor Deadpool zum Beispiel. Wenn sie da gesagt hätten, vorher, Leute, ihr kennt Deadpool, der ist schon ein bisschen ruppiger, aber wir müssen halt ein PG-13 draus machen. So, dann wäre der Aufschrei auch riesig gewesen. Und klar, sowas gab es damals noch nicht so großartig, aber dann hätten wir auch alle gesagt, wie? Kein Blut und keine Gliedmaßen, die abfliegen, das kann ja gar nichts werden, hätten wir da gesagt.
Ich meine, heute hätte es auch ein Mortal Kombat schwierig, der jetzt sagt, ich mache noch mal so einen auf so PG-13, das wäre, glaube ich, auch nicht mehr so. Nö, würde ich jetzt heute auch, wäre ich heute aber auch, würde ich gesagt, genervt, weil jetzt, finde ich, ist auch so, sind wir gerade in einer Zeit, wo man auch mit so einem R-Rated-Film gut erfolgreich sein kann. Aber irgendwie hat mich das jetzt bei dem nie gestört und
ja. Weil er so viel Charme hat einfach, ne? Also der ist irgendwie so, das ist alles so charmant drüber. Also sie haben halt Spaß daran und sie sind sich, glaube ich, ihrer Sache auch vollkommen bewusst gewesen. Und das ist alles okay. Der Film wirkt eigentlich theoretisch gar nicht mehr zeitgemäß, wenn du ihn heute guckst, aber funktioniert halt trotzdem so gut irgendwie, ne? Weil das, ja, keine Ahnung. Also weil der Film sich halt auch nicht ernst nimmt. Aber trotzdem eine, also erzählt eine schwachsinnige Story. Ernst, aber eben so, dass er sich nicht zu ernst nimmt irgendwie, ne? Und wie gesagt, der Film hat halt ein paar großartige Szenen drin, haben wir schon gesagt, Piratenschiffsfriedhof und der Kampf mit Liu Kang und Reptile, das ist eigentlich, und dazu halt irgendwie Techno-Musik oder Metal-Musik, das ist eigentlich der feuchte Traum eines jeden Teenies damals gewesen, und auch die Schauspieler machen ihre Sache einfach gut, das sind alles keine großartigen Schauspieler, aber die sind halt charismatisch, die haben Spaß. Also wie gesagt, ich würde es halt schon gerne mal sehen, wie der Film mit Van Damme, Diaz und Brandon Lee oder so ausgesehen hätte, aber so ist das schon gut, also da kann man nichts gegen sagen. Also ich muss sagen, gehört wirklich zu den ganz, ganz wenigen sehenswerten Videospielverfilmungen. Vielleicht ist es bis zu, ich habe jetzt Detective Pikachu, kommt jetzt erst am Wochenende, ist ja auch theoretisch keine reine Videospielverfilmung, wenn man so will, ne? Das ist ja, oder doch?
Streng genommen ist es zuerst war das Videospiel da, ja.
Ich meine jetzt von Detective Pikachu, gibt's dazu ein Spiel, also direkt ein Spiel, was so heißt?
Ach so. Ah ja, es gibt ein Spiel auf dem DS, ja.
Ach so, okay, das heißt, also ist es eine richtige Adaption, ja?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, du meinst jetzt, also, weil für mich ist halt Pokémon ist für mich ursprünglich ein Videospiel-Franchise, deswegen ist jeder Film für mich irgendwie eine Videospielverfilmung, aber...
Nee, ich meine jetzt direkt, das ist jetzt quasi, wenn sie jetzt einen Pokémon-Snap-Film gemacht hätten, dann wüsste ich, ja, es gibt ein Pokémon-Snap-Spiel, okay, aber gibt's ein Detective-Pikachu-Spiel? Nein.
Doch, das Spiel gibt es. Ich weiß aber nicht, ob die Story gleich ist.
Ah, okay.
So, es gibt ein Spiel, das heißt Detective Pikachu und das Pikachu-Detektiv. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Freiheiten sich der Film da nimmt, aber mein Gott.
Okay, aber jetzt sag mal, bis dahin würde ich sagen, zusammen mit dem ersten Silent Hill Film ist das schon so mit das Gelungenste, was man sich da angucken kann. Man muss sich natürlich eben auf eine gehörige Portion Trash und 90er Magie einlassen, aber dann wird man auf jeden Fall richtig Spaß haben mit dem Kultfilm. Und ja, leider konnte die desaströse Fortsetzung da nicht ganz mit dem Niveau mithalten. Aber erst noch unsere Bewertung. Also ich würde dem ersten Teil 3,5 Sterne geben. Aber sehr, sehr gute 3,5 Sterne. Also für mich ist es ein Film, also ich habe ihn jetzt auch im Laufe der Podcast-Vorbereitung zweimal innerhalb von 7 Tagen gesehen und ich muss sagen, das ist einer dieser Filme, zu denen ich halt auch so Sachen wie Bloodsport oder so zuziehe, die könnte ich theoretisch jeden Tag gucken, würde mich nicht langweilen.
Mhm. Ja, nee, verstehe ich. Ich glaube auch, das ist halt ein Film, der wird auch nicht von wenigen nochmal so in diese Kategorie Guilty Pleasure gepackt, weil, na gut, es ist ja ganz offensichtlich, das ist halt auf vielen Ebenen jetzt keine unfassbar hochwertige Produktion, sondern es ist halt diese charmante Umsetzung eines sehr edgy Videospiels, die mir halt auch sehr gut gefällt, die mich sehr gut unterhält und die trotz aller ihrer Schwächen, die natürlich da sind, so, ich mein Gott, Reptile sieht halt scheiße aus, das sieht halt echt richtig, richtig schlecht aus, so richtig schlecht, aber das ist dann irgendwie nicht so schlimm, weil dadurch, dass der Film halt damals irgendwie es hinbekommen hat, sich genauso auf dem richtigen Level nicht ernst zu nehmen, kann ich das alles, finde ich das vollkommen in Ordnung und ich würde ihn jetzt auch nicht als Trash-Film bezeichnen, auf keinen Fall, auch nicht als ernsthaften Martial Arts Film. Es ist halt einfach so ein schönes Stück.
An manchen Stellen erinnert er mich fast wie ein Abenteuerfilm. Auch so durch die Kulissen und Settings.
Ja. Ja, das stimmt auch. Das hat da, ja, auf jeden Fall, durch die Settings, da schwingt eine ganze Menge, Abenteuerfilm, ein bisschen Goonies schwingt das schon mit, ja, ach, ich weiß nicht, ich stimme dir zu, ich finde auch, es ist eine von den Videospielverfilmungen, die ich ohne Probleme Leuten empfehlen würde. Ich bin mir sicher, nicht jeder mag den Film, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, das ist natürlich halt nicht jedermanns Geschmack, das mag auch nicht jeder Mensch.
Also klar, wenn du das Spiel nie gespielt hast oder überhaupt generell so Fighting Games nicht, dann findest du den blöd, weil dann denkst du so, okay, wow, die kloppen sich ja halt nur, aber wenn irgendjemand das auch nur irgendwann mal für 20 Sekunden gespielt hat, glaube ich schon, dass er seinen Spaß hat damit.
Ja, das stimmt. Ach nee, ich gebe dem Film auch 3,5 Sterne und ja.
Ja, und dann gab's die Fortsetzung, Mortal Kombat Annihilation. Ich muss sagen, ich habe den schon seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass die Besetzung in den Teilen, in denen sie ausgetauscht wurde, furchtbar ist. Obwohl sie ja jetzt da auch, also da spielt ja James Remar mit, das ist jetzt ja auch kein Unbekannter, der hier Raiden spielt. Ja, Fehlbesetzung. Definitiv, es sind ja auch ein paar Leute aus dem ersten Teil wieder dabei. Robin Chu war es, glaube ich, und die Kitana-Darstellerin, genau. Ja. Und dafür sind noch ein paar neue Kämpfer mit drin, auch aus dem Spiel, so wie Jade zum Beispiel, daran kann ich mich noch erinnern. Jax, glaube ich, auch dabei. Und Shao Kahn spielt eine größere Rolle, ne?
Ja, genau.
Und Shinnok ist, glaube ich, auch dabei. Ja, es sind auf jeden Fall ein paar Kämpfer noch dabei, die im ersten Teil nicht dabei waren. Aber ansonsten, ich kann mich weder an die Story erinnern, noch weiß ich gar nicht mehr, was ist da, aber du wirst bestimmt gleich nochmal aufklären können. Ich weiß nur, dass der Film richtig furchtbar ist.
Ja, und ich habe jetzt, also ich habe mehrere Quellen berufen und mir wird mehrere Quellen sagen, dass dieser Film 30 Millionen Dollar Budget hatte.
Oh krass, also ich kann mich auch noch an die Effekte erinnern und die sind halt unfassbar schlecht.
Und ja, dagegen ist dann Reptile wieder ganz große Kunst. Das ist halt da, ja, egal. Also ich gehe da jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail. Ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob ich den gesehen habe, weil es gab halt in den 90ern auch die Serie und die lief damals halt auch oft im deutschen Privatfernsehen auf RTL 2 und ich habe das jetzt in meiner jugendlichen Erinnerung, glaube ich, durcheinander gebracht, dass ich dachte, ich hätte doch den zweiten Teil gesehen, aber ich glaube, ich habe nur Folgen der Serie gesehen, weil daran habe ich mich an dieses Meisterwerk habe ich mich nämlich jetzt nicht erinnern können, dass ich den schon mal gesehen habe. Wo fangen wir an? Ja, du hast es gesagt, Raiden wurde ersetzt durch James Remar, den ich jetzt auch nicht, gegen den habe ich nichts, aber er ist halt, also wenn auch Christopher Lambert schon ein, ja, also ein, man mag ihn als Raiden, aber er ist auch ein bisschen seltsam und vielleicht nicht ganz so, wie man sich Raiden vorgestellt hat, dann ist James Remar einfach noch mal, das sieht halt aus wie eine alte Oma. Es ist ganz, ganz fürchterlich. Es ist halt, die Brücke ist viel, viel schlimmer und er sieht halt überhaupt nicht aus wie irgendein cooler Kämpfer. Gar nicht. Er sieht, ja, es ist ganz, ganz. Und dann gibt's noch eine Szene, so im zweiten Drittel schneidet er sich dann irgendwann die Haare kurz und trägt auf einmal so eine komische schwarze Weste und es sieht halt einfach überhaupt nicht mehr aus wie Raiden. Und das
wird auch gar nicht erklärt. Er hat auch so Klingeldrahtarme. So, er sieht auch nicht, also er sieht halt auch nicht muskulös oder irgendwie so aus.
Nee, er sieht halt echt aus wie so ein, weiß ich nicht. Er sieht aus wie ein Karatelehrer für Grundschulkinder vielleicht. Das würde ich ihm durchgehen lassen.
Einmal Miyagi.
Ja, er hat irgendwie den gelben Gurt und dann zeigt er den Kids jetzt mal so ein paar. Es ist ganz, ganz, ganz fürchterlich. Es wird auch überhaupt nicht erklärt, warum er sich die Haare abschneidet, aber na egal. Das macht der Film, ist da, was Erklärung angeht, da nimmt er sich jetzt halt eh nicht
so viel Zeit. Was war denn die Story da nochmal?
Also, der Shao Kahn, der hat noch einen, wie heißt er?
Shinnok?
Ja. Shinnok ist, Shao Kahn ist ja, und das kannst du mir mal sagen, ist das im Spiel auch der Bruder von Raiden?
Nein.
Okay, hier schon. Und Shinnok ist ein anderer Bösewicht. Shinnok ist der Bruder von Raiden und Shao Kahn ist der, der hat so eine Totenkopfmaske, wird gespielt von Brian Thompson. Und kommt jetzt halt, nachdem sie eigentlich dachten, okay, wir haben ja das Turnier gewonnen, das heißt, alles ist gut, kommt er auf die Erde und möchte jetzt halt einfach für Shinnok halt die Erde trotzdem in 7 Tagen quasi sich zum Sklaven machen. So. Und das wird auch nicht großartig begründet. Das war halt so, eigentlich haben sie, glaube ich, gedacht, irgendwie, wir warten jetzt, ob der Chang-Sun das schafft. Er schafft's nicht, dann machen wir das jetzt. Und dann geht einfach die Action weiter. Und dann werden noch neue Figuren eingeführt, wie Jax. Den hat man zum Beispiel im ersten Teil kurz gesehen. Der war da am Dock mit Sonja und ist dann nicht mit aufs Schiff gekommen. Und wurde ja auch durch einen anderen Schauspieler ersetzt und hat sich dann ganz coole Cyborg-Arme, also hat sie...
In dem Spiel,
ach so, ja. Hat er sich hier verpassen lassen. Es sieht halt super schlecht aus und hat irgendwelche Plastikarme, die dem Schauspieler hier, Plastikteile, die ihm da an den Arm geklebt wurden. Und dann gibt's auch noch ein paar Figuren, die ich nicht kenne. So,
ich muss mal kurz einwerfen, ich liebe die Letterboxd-Plot-Beschreibung. To succeed, they must survive the most spectacular series of challenges any human or god has ever encountered as they battle an evil warlord bent on taking control of Earth. Aber so, the most spectacular series of challenges any human or god.
Yes. Ja, kennst du noch Nightwolf? Der kommt auch vor. Der ist, hat auch so eine sehr, ja, ist auch sehr, also da weiß ich, hatte man auch so das Gefühl, okay, haben sie jetzt überlegt, wie können wir amerikanische Ureinwohner am meisten innerhalb einer Figur beleidigen? Dass es so wirkt irgendwie die Darstellung von Nightwolf in dem Film. Ja, also ich kann jetzt die Story auch nicht mehr so komplett runterbeten, weil die ist auch sehr verwirrend. Es wird auch sehr viel nicht erklärt. Manchmal springt auch einfach nur dann Raiden ins Bild in einer Rolle und sagt, ich habe jetzt die Haare kurz, huch. Aber man muss halt festhalten, dass die Kämpfe sind wahrscheinlich noch das Beste am Film, aber die sind alle so auf dem Niveau von den schwachen Kämpfen aus dem ersten Teil. Mhm. Nicht von den gut choreografierten. Und Robin Chu wäre ja hier auch wieder da gewesen. Also der hätte ja auch dem John R. Leonetti, der hier Regie geführt hat. Das
ist der Kameramann aus dem ersten Teil, ne?
Der Leonetti?
Ja.
Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Beziehungsweise war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ja, dem hätte er ja auch helfen können, da vielleicht irgendwie coolere Kämpfe zu choreografieren. Aber ja, das ist noch das Beste am Film. Darüber hinaus gibt's, ja, der Plot ist egal. Es gibt kein Turnier. Es passieren halt wirklich nur mal irgendwelche zufällig Kämpfe.
Ein bisschen Power Rangers-Style, ne? Sie laufen irgendwo umher,
auf einmal kommt ein paar Bösewichte. Der Film ist sehr Power Ranger-esque. Das definitiv. Besonders, weil am Ende halt dann sogar noch diese Kaiju-Momente kommen. Und da ist es dann, also ich habe bis kurz vor Ende habe ich mich gefragt, wo da 30 Millionen Euro versenkt worden sind. Ich weiß nicht, ob die Schauspieler so teuer waren. Ich hab's, weil es gibt doch keine coolen Set-Pieces oder so. Das meiste spielt gefühlt in der Wüste. Da ist ja gar nicht so viel zu Geld auszugeben gewesen. Und am Ende haben sie dann wieder CGI eingebaut, weil auf einmal zwischenzeitlich aus dem, wer war das? War das Raiden und der Shinnok? Auf jeden Fall wachsen aus zwei so komische Drachenmonster. Das ist dann auch noch in Stop-Motion gedreht. Also Stop-Motion CGI. Mm. Das ist so wie als mehr Frames konnten wir nicht animieren. Deswegen, das sieht ganz fürchterlich, ganz seltsam aus. Ja. Und dann am Ende gibt's dann noch mal einen Kampf zwischen, ja, am Ende wird dann festgestellt, dass Raiden der Bruder von Shao Kahn ist oder Shinnok, und dann gibt's noch einen Kampf und die Guten gewinnen. Oh, ich habe dann auch, ja, am Ende nur noch, bin ich so halb eingeschlafen beim Schluss. Es ist ein sehr schlechter
jetzt
Film.
Auch die haben ja das, was im ersten Teil nur minimal angedeutet wurde, aber sie haben ja jetzt auch die Romance zwischen Johnny und Sonja eingebaut, ne?
Nee, Johnny ist, oh, das habe ich gar nicht erwähnt. Johnny stirbt sofort am Anfang.
Johnny, ja, aber nein, aber es wird, sie will ihn ja rächen dann, weil sie auf einmal ja Johnny ganz toll fand. Was ja, was irgendwie so was man einfach als gegeben hinnehmen muss, als Motivation für Sonja.
Ja, das stimmt. Ich meine, das fand ich aber auch im ersten Teil schon ein bisschen seltsam. Da haben sie sich auch irgendwie zwischenzeitlich schon mal so gezofft, aber das ist wieder so, das sind auch generell Filme, die so dieses Prinzip von wegen, ich ist schon bewusst, dass sie sich erst seit 3 Tagen kennen.
Ja.
Nee, die sind dann, die laufen nur 2 Tage auf diese Insel rum. Und danach.
Pascal, was erwartest du, wenn sie in 6 Tagen die Welt retten müssen? Ja. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit.
Das stimmt. Also die sind dann halt alle direkt beste Freunde und sind alle ganz verliebt. Ja, ich glaube, das war, doch, das stimmt. Also das ist durchaus die Motivation von Sonja. Es gibt da noch eine Liebesgeschichte zwischen Liu Kang und
Kitana?
Dieser Königin Sindel, wenn ich es richtig auf die Reihe.
Die Mutter von Kitana? Stimmt, ja. Oder war es Shiva? Nee, Sindel, ja.
Shiva kommt auch drin vor, aber ich verwechsel
die. Nee, Sindel, die mit der grauen Strähne, ne? Die so ein bisschen aussieht wie hier der 101 Dalmatiner hier.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie die jetzt genau die Figur hieß, mit der Liu Kang da irgendwie eine Romanze hatte. Aber da gab es auf jeden Fall noch was. Naja. Ja, also zum Beispiel, also ich ja, kann den Film jetzt nicht wirklich gut rezitieren. Es ist halt, du guckst halt da wirklich so einem sehr lustigen Unfall zu und ich verstehe halt nicht, wo da das Geld geblieben ist. Ich weiß auch nicht. Wirkt fast so ein bisschen wie, ja, okay, jetzt wir schmeißen mal irgendwie 25 Millionen Euro in den Van, fahren den weg und dann drehen wir mal für 5 Millionen hier irgendwas ab, was wir dann im Studio verkaufen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube, der war dann am Ende auch nicht sehr erfolgreich. Ich habe da jetzt kein Boxoffice recherchiert, aber ja, danach gab es auch erstmal.
Also eigentlich will er doch was von Kitana noch, Liu Kang. Aber er hat diese Szene mit Jade, wie sie da in diese auf diesem Drogentrip da mit Nightwolf mit ihm rummacht oder sowas. Aber mit Zendel ist ja die Mutter von Kitana. Die kann es nicht gewesen sein.
Ich bringe auch wahrscheinlich die Namen durcheinander, aber ja. Irgendeine, die nicht Kitana ist, das weiß ich, weil die kenne ich ja. Naja. Aber ja, irgendwas mit diesem Traum hat das zu tun. Ist egal. Ich glaube, ich habe jetzt einen Stern auf Letterboxd gegeben. Er ist sehr schlecht. aber ich glaube, Dominik, der Hörer kennt ihn ja, ein Gast, der ja auch schon ein paar Mal hier bei uns zu Gast war, mag ihn sehr. Ich mag ja auch Trash-Filme. Wenn ich den jetzt vielleicht mit ein paar Leuten oder so und dann noch ein paar Bierchen sehe, kann man dem bestimmt auch irgendwie einiges Lustiges abgewinnen. Er hat sehr lustige Kostüme teilweise. Vielleicht als Trash-Film ein Geheimtipp für Freunde dessen.
Es ist ja, glaube ich, auch nicht, also er ist ja super schlecht, aber er ist aber auch wieder so, dass man sagen kann, ja, ich gucke mir den jetzt nochmal an, so. Das ist keine der super schlechten Filme, wo du sagst, den gucke ich mir einmal und nie wieder an. Das ist ein Film, wo du sagst, den Unfall gucke ich mir nochmal an.
Ja, also ist schon an sehr vielen Stellen sehr unfreiwillig komisch und das kann natürlich einen dann auch unterhalten. Ich war jetzt gerade nicht in der Trash-Film-Laune, deswegen war ich einfach nur schockiert. Aber ich gucke mir auch noch viel schlechtere Filme freiwillig an und habe dann sehr viel Spaß dabei. Ich sehe jetzt hier gerade tatsächlich Box-Office 51 Millionen, was?
Ja, also jetzt. Ja, aber das ist natürlich aber auch nur ein Drittel im Vergleich zum.
Ja.
Und du hast ja gesagt, was hatte der für ein Budget? 30 Millionen? Also ja, auch wiederum das Doppelte. Also er hat ein Drittel eingespielt mit dem doppelten Budget.
Ja.
Es gibt ja noch, es gab noch mal so eine Webserie, die ganz nett war, tatsächlich auch gar nicht so schlecht besetzt, weil die konnte man sich, ich glaube, die kann man sich nicht mehr auf YouTube anschauen. Die war da mal, die war gar nicht schlecht. Das waren einfach nur über so 10 Minuten Folgen, wo auch die Kämpfe alle vorkamen, die recht hochwertig, oder die zumindest, die war zwar günstig produziert, aber sah hochwertig aus. Aber ich glaube, ich guck mal, ob es die Webseries. Mortal Kombat Legacy, doch, gibt's noch. Kann man sich angucken. Da spielt zum Beispiel auch Michael J. White mit und die eine Schauspielerin, die, wie heißt sie denn? Eine relativ bekannte, die in irgendeinem Sci-Fi-Serie mitspielt. Ach, keine Ahnung. Aber das kann man sich auf jeden Fall noch angucken.
Hm. Ja.
Die ist gar nicht schlecht.
Ja. Ich meine, vielleicht abschließend, wäre es nicht auch eigentlich mal wieder jetzt an der Zeit, vielleicht, ne, wo er auch gerade die Spiele, ja auch, aber sind nicht auch gerade die Spiele jetzt mit, ich habe jetzt den Elfer nicht gespielt, der ist doch selber so filmisch in dem Story-Mode, oder? Mit sehr, sehr, sehr langen Zwischensequenzen und
ja, aber ich glaube einfach, so eine Filme würden heute nicht mehr, also klar, vielleicht auf DTV-Niveau, aber ich glaube, dafür würde Ed Boon seine, ja, mittlerweile doch auch generell auch qualitativ sehr anerkannte Spieleserie nicht mehr hergeben. Das glaube ich einfach nicht. Dass sie da jetzt so einen Kack machen, wie mit den Tekken-Filmen zum Beispiel, das glaube ich einfach nicht. Dafür ist er sich zu schade, sowas nochmal zu machen. Und er kennt ja halt auch den Kultstatus von dem Originalfilm. Die Leute gucken den, glaube ich, auch immer noch, wenn sie mal Bock drauf haben. Also nicht notwendig, da zu sagen, wir müssen da was wieder gut machen.
Ja. Okay. Ja.
Okay, wunderbar. Also, wir haben heute mal einen kleinen Ausflug gemacht, abseits des Horror-Genres, beziehungsweise jetzt dank Pascals Sichtung von Annihilation war doch noch ein bisschen Horror bei, was Qualität angeht. Ja, schönen Dank, dass ihr wieder zugehört habt bei uns. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann natürlich wieder mit einem Horrorfilm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.